So wollen wir auch stille werden und hören nun die Botschaft durch Bruder Edgar Schmidt.
Liebe Geschwister, durch die Gnade Gottes stehe ich heute hier und bin dem Herrn dankbar, dass ich sein Kind heiße, sein darf, obwohl mit großem Zittern. Aber ich vertraue auf eure Gebet und dass Gott wird auch beistehen und wird uns gemeinsam segnen. Aber das ist meine Bitte, betet auch, dass der Herr mich durch sein Wort gebe, nach dem, dass es dem göttlichen Maßstab und seiner Gerechtigkeit entspricht. Und so möchte ich zu dem verlesenen Wort noch zwei Verse dazu lesen. Zwei Worte noch dazu lesen, welche wir finden. Einmal in 5. Mose 10, Kapitel 10, Vers 12 und 13. Und da heißt so: Nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, denn dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und du in allen seinen Wegen wandelst und liebest ihn und dienest dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn haltest und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir's wohlgehe. Und noch eine Bibelstelle, die finden wir in Micha 6, Vers 8. Und hier heißt: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir sehen, Geschwister, dass beide diese Bibelstellen, kann man sagen, also sie reden von dem Gleichen. Sie reden nämlich von den Forderungen Gottes, welche Forderungen Gott an uns als seine Kinder stellt. Beide sind ja vom alten Bund. Aber das Volk Israel war das Volk Gottes und die Forderungen, was im moralischen Sinn ergingen an das alttestamentliche Volk Gottes, die ergehen auch heute an uns. Und wir können sagen, der unveränderliche Gott, der sich nie ändert, wie auch in Maleachi eine Bibelstelle ist, und dort heißt so: Ich wandle mich nicht. Ich sage es mit meinen Worten. Also er ist der Gott, der sich nie wandelt, der sich nie verändert. Und so können wir sagen, was bindend war im moralischen Sinn, im alten Bund für sein Volk, das ist auch heute noch gültig und ist auch bindend für uns. Wenn wir diese Bibelstellen betrachten, so können wir sagen, in der Erfüllung und Nachkommen diesen Forderungen und Erwartungen, was Gott an uns gleichzeitig stellt, ist ja unser Wohlergehen, das Wohlergehen unser geistliches Leben. Es ist mit dem verbunden. Gott erwartet von uns einen willigen Dienst. Gott erwartet von uns, dass wir sollten ihm nachfolgen, so wie es vor ihm wohlgefällig ist. Und nun, lasst uns mal näher betrachten, welche Forderungen stellt Gott in diesen beiden Bibelstellen an uns. Wenn wir jetzt nehmen, die erste Bibelstelle: Nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, denn dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest? Einmal fordert Gott von uns, dass wir ihn fürchten sollen. Das nächste, dass wir in allen seinen Wegen wandeln. Und das dritte, ihm dienen von ganzem Herzen. Und dann in dem Vers, wo wir gelesen haben, in Micha, dort sind nun mal die Forderungen zugefügt, sagt er so, dass wir Gottes Wort halten sollen und dass wir sollten demütig sein vor unserem Gott und ihm dienen von ganzem Herzen. Und so möchten wir diese Forderungen mit einem Wort, wenn man sie zusammenfasst, dann kann man so sagen, Gott erwartet von uns, dass wir ihm in willigem Gehorsam dienen, unser Leben lang, zwar bis ans Ende, von dem Tage an, wo er uns erlöst, errettet hat, wo er uns hinzugefügt hat, wie wir auch in der Vorlesung gelesen haben. Das sind aber die Gesetze und Gebote, Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernet und tun sollt, im Lande dahin ihr zieht, es einzunehmen. Wir singen ein Lied auch. Also dort kommt auch zum Vorschein das Land. Was ist das Land gemeint? Das Volk Israel, Gott hat sie ausgeführt aus Ägypten und hat sie geführt in ein Land, wo Milch und Honig fließt. So lesen wir im Alten Bund. Aber nun im Neuen Bund, in das Land, was uns Gott geführt hat, das ist seine Gemeinde. Er hat uns ausgeführt von Ägypten, das heißt von dem sündlichen Zustand, und hat uns in seine Gemeinde, hat uns zugetan zu seiner Gemeinde, zu seinen Kindern gemacht. Nun, wie die Forderung jener Zeit war, so ist auch die Forderung heute geblieben, dass wir in diesem Land, das heißt in der Gemeinde Gottes, welches ist das Haus Gottes, welches ist der Leib Christi, also dass wir sollen da wirklich im völligen Gehorsam ihm dienen, so wie es vor ihm wohlgefällig ist. Das sind die Forderungen und das ist auch die Erwartung, was Gott an uns stellt. Nun möchten wir ein wenig eingehen, was diese Forderungen und auch der Gehorsam, was der Herr von uns erwartet. Hier steht, wie schon angedeutet, Gott ist unwandelbar. Wie er war in der Vergangenheit, so ist er derselbe auch heute. Und wenn er derselbe ist, dann möchten wir auch kurz betrachten, wer es ist, der uns diese Forderungen stellt. Ist es überhaupt wert, dass wir ihm gehorchen? Oder hat er die Autorität, an uns solche Forderungen zu stellen? Und wie wir uns ihm gegenüber verhalten sollen? Ganz kurz möchte ich streifen dieses. Wir haben gehört von hier aus, wo der Bruder Witt hier war, der hat uns so wirklich dargestellt, wer Gott ist. Aber ich möchte ganz durch ein kurzes Beispiel noch dazu fügen. Er ist unser Erlöser, nämlich durch Jesus Christus, seinen Sohn, hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Was kostete es ihn eigentlich? Wir lesen ein Beispiel, zum Beispiel König Seleukios, so hieß der König. Der hat ein Gebot ergehen lassen und in diesem Gebot hat er also so gesagt, dass wer das Gebot übertrifft und begeht Ehebruch, der soll geblendet werden an beiden Augen. Nun hat er sich so zugetragen, dass sein eigener Sohn das Gebot übertreten hat. Und jetzt geriet er in große Kämpfe, also die väterliche Liebe und die Gerechtigkeit stritten miteinander in seinem Inneren. Was tun? Den eigenen Sohn blenden, die väterliche Liebe möchte das übersehen. Aber er hat einen Ausweg gefunden. Und es wurde, also dieses Gebot wurde erfüllt und er ließ seinem Sohn ein Auge ausstechen. Und dann hat er ein Auge von seinen geopfert. Und so sah die ganze, seine Untertanen, die Heiligkeit des Gebotes und die Gerechtigkeit des Herrschers. Aber dieses will uns lehren, so wird auch, wer ist Gott, ist der uns die Gebote gibt. Aber der Mensch in seinen Sünden lebt er, also in dem verderbten Zustand. Aber Gott gab seinen Sohn. Er sandte seinen Sohn, wie wir gehört haben, also hat Gott die Welt geliebt. Uns ist diese Bibelstelle bekannt. Und Jesus Christus hat sich williglich geopfert für uns. Und in dem, also Christus ist das Auge, das Gottes Auge, das geopfert wurde. Also Gott hat einen Teil von sich, hat er auf diese Erde gesandt, hat ihn unter, also als einen Mensch auf diese Erde gesandt, und er musste alles durchmachen, was Menschen tun und was Menschen erleiden, was sonst an Leiden, Verfolgungen, Spott und Hohn, das hat er alles gekostet und durchgemacht. Und so hat Gott ihn dahin gegeben, für uns. Und jetzt, Geschwister, lohnt sich, dass wir diesem Gott, der in Wirklichkeit so groß an uns getan hat, lohnt sich, dass wir auch unser Leben, das kurze, die kurze Spannung, wir haben gehört, wie ganz kurz unser Leben ist, wenn man es vergleicht mit einer ganzen großen Linie, und unser Leben ist eine kurze Spannung, lohnt sich, dass wir diese Spannung, diese kurze Zeit ihm weihen, der für uns sich dahingegeben hat. Und dieser Gott ist, der diese Forderungen an uns stellt, nämlich, dass wir seine Gebote halten sollen, in seinen Wegen wandeln, sein Wort beachten, demütig vor ihm sein sollen, ja, und ihm gehorchen. Nun möchte ich jetzt, wie erkennen wir aber diesen Gott? Ganz kurz, wir erkennen diesen Gott in dem, wenn wir die Schrift betrachten. Der Heiland hat schon gesagt, suchet in der Schrift, sie ist die von mir zeigt. Wenn wir Näheres über Jesus Christus erfahren wollen, dann müssen wir die Heilige Schrift in die Hand nehmen und in der Heiligen Schrift forschen. Zwar vom Alten Bunde, vom ersten Buch Mose, von den ersten Kapiteln, wurde von Jesus Christus geweissagt, gesprochen, bis auf das Letzte. Und so sehen wir, Geschwister, also wenn wir wirklich die Heilige Schrift erforschen, darin suchen, dann werden wir auch Aufschluss finden über das, was Gott ist. Luther hat einmal gesagt so, was die Sonne gegen andere Lichter ist, so ist die Heilige Schrift gegen andere Bücher. Also es gibt kein Buch, es ist das einzige Buch, das sich nie widerspricht, das einzige Buch, das Jahrhunderte hindurch sich bewährt hat, unveränderlich, so wie es war, so geblieben ist. Das einzige Buch, das leuchtet wie die Sonne, übertrifft alle anderen Bücher. Und in diesem Buch, weil es leuchtet, so wie die Sonne denn alles erleuchtet und Leben spendet, so ist auch, wenn wir dieses Buch betrachten, dann werden wir auch leben. Und dann sagt er weiter, lasst euch nur nicht von und aus der Schrift wegführen. Es gibt so viele Ratgeber, es gibt so viele Menschen, die auch fromm sind, die auch immer wieder aufs Neue sagen, naja, dies und jenes, und wir haben schon oft gehört, der Heiland warnt auch und sagt, dass wir sollten bleiben an der heilsamen Lehre, also an dem Evangelium, was er uns gebracht hat. Seine Apostel warnen uns auch. Und besonders heißt in der letzten Zeit, werden aufstehen, falsche Lehrer und so weiter. Das ist uns alles bekannt. Luther hat in seiner Zeit auch gesagt, lasst euch nur nicht von und aus der Schrift wegführen. Bleibet an ihr, haltet fest. Und dann sagt er weiter, es hielte sich nur jedermann davor, dass er nach Gott niemals forsche mit seinen eigenen Sinnen und Gedanken, sondern lerne sich schlechthin halten und heften an das Wort und danach richte und schließe er, so kann er nie fehlen. Ist uns das verständlich, dass wir sollten uns nie von und aus dem Wort wegführen lassen? Egal, was für welche Theorien auch Menschen uns bringen, egal, wenn sie noch so schön scheinen. Es ist heute die Gefahr, Geschwister, dass wir so manches im Internet finden können. Und oftmal hört man auch, dass man im Internet einfach rumsurft, so gesagt, und findet dort viele Predigten, Belehrungen und all das. Ich bin nie über etwas, was wirklich recht, was der Heiligen Schrift entspricht. Aber Geschwister, die wirkliche Richtschnur bleibt doch die Heilige Schrift selber. Und deshalb warnt er zu jener Zeit, wo diese Möglichkeiten noch nicht so waren, aber Luther hat jener Zeit schon gewarnt und hat gesagt, lasst euch aber nicht von und aus der Heiligen Schrift wegführen, sondern haltet daran fest. Und wenn wir das tun, dann werden wir sicher gehen. Nun, zu dem, wie erkennen wir Gott jetzt? Wir haben gesehen, einmal theoretisch durch die Erforschung des Wortes Gottes. Da ist uns von Jesus Christus, von Gott dem Vater, von dem Heiligen Geist alles klar und deutlich beschrieben. Aber Geschwister, es kostet Zeit, es kostet auch wirklich ein Anstrengen. Es kostet auch, dass wir mehrmals auf die Knie gehen und Gott bitten, er möchte uns seine Schrift, seine Geheimnisse offenbaren. Ohne das, wie er gesagt hat, dass der Mensch soll nicht mit seinen eigenen Sinnen und Gedanken Gott erforschen wollen oder die Heilige Schrift. Das wird ihm nie gelingen. Das ist jetzt theoretisch. Weiter, wie erkennen wir Gott? Schon der Psalmist hat gesagt im Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 20, dort sagt er so, Römer, Kapitel 1, Vers 20. Damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. In welchem Zusammenhang es hier gesprochen ist, ich glaube, ihr wisst es, wie er sagt, denen, die Gott nicht achten. Aber jetzt, Geschwister, sehen wir können Gott wahrnehmen, ja, also an der Schöpfung. Alles, an der wunderbaren Schöpfung, an der Herrlichkeit, wenn wir die Natur, alles das betrachten. Und da erkennen wir, es kann nie entstanden sein, wie manche behaupten und sagen, von einem Urknall und so weiter. Sondern es muss dahinten ein intelligentes Wesen stehen, das alles durchgedacht hat. Und das ist unser großer, unwandelbarer, unendlicher, heiliger Gott, der das alles gemacht hat. Und an seinen Werken können wir ihn erkennen. Aber das Herrlichste, was er geschaffen hat, die Erlösung, eine verlorene Welt wieder mit sich zu versehnen, da er seinen eingeborenen Sohn gab, das ist die herrlichste Schöpfung, das ist die größte Verheißung und die größte Liebestat, was er vollbracht hat. Und jedes Kind Gottes, das die Erlösung erfahren hat, das kann einstimmen mit dem Liederdichter. Erlösung ist das höchste Gut, das je ein Mensch noch fand. Und so sehen wir, Geschwister, also das stimmt überein, schon, das gehört schon auch zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist das, durch Erfahrungen, durch Gebetserhörungen, durch Erlebnissen kann ein jeder Mensch Gott erfahren, der ihn erkennen, erfahren will. Der kann zu ihm kommen und der Herr Jesus hat gesagt, ich werde niemand hinausstoßen, der zu mir kommt. Wenn Gott wahrhaftig ist, wenn Gott treu ist und seinen Verheißungen einlässt, Geschwister, dann haben wir in Wirklichkeit diese Zusagen, dass wir in allen Lagen zu Gott kommen können. Wie viel mehr, wenn wir ihn erkennen wollen, wenn wir seinen Charakter erkennen wollen, damit wir in unserem Leben auch ihm nachahmen können, das wird uns der Herr mit Freudigkeit schenken. Durch den Propheten hat er so gesagt, sag's mit meinen Worten, es macht ihm eitel Freude, uns Gutes zu tun. Und das Beste, was er uns geben kann, dass er seine Herrlichkeit offenbaren und dass wir seiner Herrlichkeit teilwerden. Das will Gott uns schenken, aber es hängt von uns ab, wie wir suchen. Der nächste Punkt, möchte ich kurz auf die einzelnen Forderungen eingehen. Und das sind diese Forderungen, was wir schon gesagt haben. Und die erste von ihnen ist die Furcht Gottes. Was ist eigentlich die Furcht Gottes? Geschwister, es ist nicht eine panische Furcht vor einem Wesen, wo ja, grausam ist. Wir wissen, dass die Heidenvölker, die wo an Götzen glauben, die sind immer darauf bedacht, die Götzen zu besänftigen mit verschiedenen Opfern, sogar mit ihren eigenen Kindern, was in Gottes Auge ein Gräuel ist. Aber die Furcht Gottes ist etwas, was nicht diese panische Furcht vor einem strafenden Wesen ist, sondern stimmt überein, die durch die Liebe wird sie verbunden mit der Ehrfurcht Gottes. Also ein Kind Gottes welches die Erlösung erlebt hat und welches zu Gott gekommen ist. Und es fiel sich wohl in Gott. Es weiß, es hat die Verheißung des ewigen Lebens. Und soll der Tag kommen, wenn wir abscheiden von dieser Erde, dann werden wir bei dem sein, der sich für uns dahingegeben hat, der uns nicht aus Verdienst zu sich gezogen hat, sondern der uns erkauft hat mit seinem teuren Blut. Und so sehen wir, Geschwister, also dieses alles stimmt die Seele so, dass wir aus Ehrfurcht vor Gott uns beugen und uns immer wieder das vor Augen haben, dass wir möchten diese Majestät Gottes nicht beleidigen. Denn sobald wir sie beleidigen, da kann uns auch treffen das Wort, was der Herr Jesus gesagt hat, was in dem Heiligen Schrift steht. Also betriebet nicht den Heiligen Geist, mit welchem wir versiegelt sind, auf den Tag eurer Erlösung. Wenn der Geist Gottes ein Teil von Gottes Existenz ist, wenn diese ein von der Dreieinigkeit Gottes ist, dann können wir sagen, falls wir diesen Geist betrieben, dann betrieben wir auch Gott, wir betrieben auch Jesus Christus, der den Geist in uns gesandt hat. Und dann müssen wir fürchten und Angst haben, wenn er uns verlässt, dann sind wir dahingegeben. Also das ist solch eine Furcht, die verbunden ist mit Liebe, dass wir den Erlöser lieben und ihm zuliebe, doch ihn nicht betrieben, nicht beleidigen, sondern immer bereit sind, auf seine Gebote, auf seine Worte Acht zu haben. Das ist eine Ehrfurcht vor Gott. Und so sehen wir, Geschwister, das ist, wenn wir jetzt nehmen, schon in Sprüche sagt ein Wort so, durch Gide und Treue wird Missetat versehnt und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Was hält uns in Schranken? Im Alten Bund heißt es immer wieder die Furcht Gottes. Ja? Du sollst Gott, deinen Herrn, fürchten. Und wir können lesen, angefangen von Mose, immer wieder, bis die Propheten. Aber wie auch schon die Sprüche es sagen, ja? Durch Gide und Treue wird die Missetat versehnt und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Also die Furcht Gottes oder die Ehrfurcht. Oder die Furcht, dass wenn wir dieses Wesen, nämlich den Geist Gottes, beleidigen und Gott beleidigen und er uns verlässt, dann verlieren wir unsere ewige Seligkeit. Wir verlieren das ewige Leben. Und das bringt uns, dass wir das Böse meiden. Und das will er hier sagen, dass die Furcht des Herrn bringt uns dazu, dass wir das Böse meiden. Wie sollten wir das Böse, Geschwister, wie kann ein Mensch etwas Böses meiden, wenn es ihm egal ist, wenn er nicht darüber nachdenkt, was doch das Böse für Folgen für ihn hat? Vielleicht im Irdischen jetzt genommen, wenn er etwas tut, ein Gebot übertritt gegen die Obrigkeit und er weiß ganz genau, die Strafe wartet auf ihn. Zum Beispiel, er begeht einen Mord und er wird dafür bestraft, sein Leben lang im Gefängnis zu sitzen. Wenn er jetzt aber in Wirklichkeit dieses Gebot ehrt und wenn er Furcht hat vor der Strafe, vor den Folgen, ja, dann wird er sich überlegen, ehe er diesen Schritt macht und wird sich überlegen. So ist es im Geistlichen, wenn die Furcht Gottes, die bewahrt uns vor dem Bösen, die hilft uns. Weiter sagt er so, dass die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Ist der Weisheit Anfang, ja? So verstehen wir, wie es auch gesagt ist in den Sprüchen, der Psalmist sagt auch dasselbe. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Welche Weisheit ist das gemeint? Doch nicht die weltliche Weisheit, noch nicht die Weisheit, dass wir vielleicht den Kosmos alles erforschen, das Weltall erforschen, nicht diese Weisheit, dass wir vielleicht in allem gelehrt sind, was auf Erden ist, ob es in Physik, Mathematik oder oder in allen Fächern was gibt, sondern die Weisheit Gottes, was hilft uns, wenn der Apostel Paulus es so ausdrückt und sagt, diese Weltweisheit, die ist Torheit bei Gott. Was hilft, wenn wir diese Weisheit alle haben, aber Gott nicht kennen, wenn wir uns von Gottes Geist nicht leiten lassen, der uns führt zum ewigen Leben, der wirklich die Kraft aus der Höhe ist, durch welche wir auch überwinden können. Somit ist die Weisheit, die Furcht, ist der Weisheit, die Furcht Gottes, sagt er, ist der Weisheit Anfang. Das heißt, dieser Weisheit, dass ein Mensch erkennt, dass er nicht auf dieser Erde ewiglich lebt, sondern dass unser Zuhause jenseits ist. Sogar das Wort Gottes ermahnt uns und sagt, dort steht so, in Sprüche, glaube ich, wenn ich recht bin, ich sage es jetzt mit meinen Worten, Torheit dem am Herzen hängt, der an seinen Tod nicht denkt. Was meint das? Das ist so viel gemeint, Geschwister. Wenn wir Weisheit und Torheit gegenüberstellen, die Weisheit, die lehrt uns, dass wenn wir das tun, wenn wir Gottes Gebote halten, wenn wir in seinen Wegen wandeln, wenn wir ihm gehorsam sind, dann wird er uns auch sicher das ewige Leben schenken. Dadurch das Halten der Gebote Gottes, dadurch, dass wir uns vor der Welt erweisen als seine Kinder, wenn wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem Licht, dann werden wir auch sicher sein, dass wir das ewige Leben ererben. Das Wort Gottes mahnt und sagt so, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber nimmt Schaden an seiner eigenen Seele. So sehen wir, die größte Weisheit ist das, dass wir diese Weisheit lernen, dass die Furcht Gottes, das ist ja mehr als alle andere Weisheit. Und so möchte der Herr uns auch helfen, dass wir auch diesem nachkommen können. Das nächste ist, in seinen Wegen wandeln, sagt er so, wie wir gelesen haben, dass wir in seinen Wegen wandeln, seine Gebote halten. Dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen aus 2. Petrus. 1. Petrus 2, Vers 21, 23. Hier sagt so, denn dazu seid ihr berufen, sindemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Mund erfunden, welcher nicht widerschallt, da er gescholten war, nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet. Wenn wir jetzt diese Bibelstelle betrachten, wenn wir in seinen Wegen, der Apostel Petrus drückt es so aus, also in seine Fußstapfen treten. Und jeder, wer in eines anderen Fußstapfen tretet, um in ihnen zu gehen, dann hält er sich ganz genau. Er muss das Gleichgewicht halten. Er muss die Länge des Schrittes halten. Er muss einfach Acht haben, dass er in diesen Fußstapfen ganz genau gehen kann. Und wenn wir jetzt in seinen Wegen wandeln wollen, und zwar ihn lieben, dann müssen wir uns auch bemühen, wie auch der Petrus es ausgedrückt hat, in seine Fußstapfen zu gehen. Und auch uns bemühen, so wandeln, wie er gewandelt hat. Der Apostel Petrus, Johannes sagt so, wer das sagt, dass er in ihm bleibe, der soll auch wandeln, wie er gewandelt hat. Also, das stellt eine Forderung an uns, wenn wir sagen, dass wir in Christus bleiben, dass er uns erkauft hat, erlöst hat, nun wir bleiben in ihm. Und dann stellt er diese Forderung und sagt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Geschwister, wir wissen durch das Wort Gottes, wie Christus gewandelt hat. Wir wissen von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe, von seiner Zuneigung zu Menschen, die in schweren Lagen sind, die bedrückt sind durch Sünden, mancherlei ja, Schweres durchgehen müssen, durch das, also durch die, weil sie von der Sünde sogar ja, der Körper geschädigt und alles Mögliche. Und, aber Christus, er war mitleidig. Wie sind wir? Wie ist unser Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber? Ist es in Wirklichkeit so, dass wir auch Mitleid haben? Oder gehen wir so vorüber und denken, naja, Selbstschuld. Er ist Selbstschuld. Aber wir kommen später noch auf etwas, wie es heißt, also auf die Sanftmut. Und wir wissen, Geschwister, das Wort Gottes ermahnt uns und sagt uns, die Widerspenstigen, die Ungehorsamen, ich sage es jetzt mit meinen Worten, also und die sich auflehnen, die sollen wir ermahnen, und zwar mit Sanftmut. Und Sanftmut, das kann man so sagen, jemand hat es so aus, ich habe dieses Wort, habe ich von Lexikon. Dort steht so, Sanftmut, was Demut in unserem Verhalten gegen andere ist, also Gegensatz dem Hochmut, das ist Sanftmut bei unserer Reaktion auf das Handeln anderer gegen uns. Also was Demut, sagt er, das Verhalten gegen andere, unser Verhalten gegen andere ist. Angenommen, wir werden übervorteilt, wir werden ja, geschädigt, aber ein demütiger Mensch, der hat keine Rache in sich, sondern er, wie wir auch gelesen haben, wie Christus gelitten hat für uns und ein Vorbild gelassen. Und er stellte es dem anheim, der da Recht richtet. Wenn wir demütig sind, dann werden wir nie uns rächen. Wir werden nie Gedanken haben, den Menschen Gleiches zu vergelten. Aber jetzt sagt er, die Sanftmut, das ist jetzt das, was bei unserer Reaktion auf das Handeln anderen gegen uns ist. Ein sanftmütiger Mensch, wenn wir jetzt nicht recht gehandelt werden, ja, welch eine Reaktion haben wir dann? Und dann ferner hinaus, Sanftmut nimmt das Reden Gottes durch sein Wort in seiner ganzen Schärfe an. Auch weigert er sich nicht gegen Ermahnung zur Rechtweisung und lässt sich gerne korrigieren. Das ist, wie der Apostel mahnt und sagt, solche, also die, wo unordentlich wandeln, sie ermahnen mit Sanftmut, ob Gott ihnen dermal eins Gnade geben, die Wahrheit zu erkennen, dass sie kommen, aber nicht so behandeln, wie es in der Welt ist. Ja, Gleiches mit Gleichem vergelten. Das ist die Sanftmut. Und deshalb, wie war der Heiland? Er hat den Sünder geliebt. Er hat nie den Sünder verdammt. Wir wissen alle das Beispiel mit der Frau, wo sie in die Mitte gestellt war. Wie war es ihr zumute, wo sie da stand, in der Mitte, als eine schwere Verbrecherin, als eine Ehebrecherin? Und was hat Jesus getan? Er hat gesagt, Weib, hat dich niemand verdammt? Nein. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin, aber sündige hinfort nicht mehr. Und die Frau, wir können uns vorstellen, welche Gefühle sie hatte gegen den, der in Wirklichkeit doch imstande war, zu vergeben, aber kein Wort zu verdammen, kein Wort der ja, Vorwürfe oder sonst was. Lasst uns lernen von unserem Heiland. Und wenn wir demütig sind, Geschwister, das erwartet Gott von uns. Wenn wir in seinen Wegen wandeln, dann tun wir so wandeln. Dann zeigen wir also die Tugenden dessen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem Licht. Wir sagen oft die Gesinnung Christi. Von der Gesinnung Christi wird oft gesprochen. Aber Geschwister, die Gesinnung Christi, in der zu leben, das heißt im praktischen Leben auch das auszuleben. So reden, so denken, so handeln, so wandeln, wie Christus gewandelt hat. Und das ist eine Forderung, wie wir gelesen haben, dass wir wandeln in der Liebe vor ihm, treu und gerecht. Der Apostel ermahnt uns und sagt, wandelt weise gegen die, die draußen sind. Wenn wir gesagt haben, wir müssen die Tugenden unseres Herrn und Heilandes verkündigen, wie weise muss unser Wandel dann sein? Wie sollten wir uns beweisen als solche, die in Wirklichkeit Christus darstellen? Der Liederdichter sagt auf einem Platz, dass wenn die Welt dich betrachtet, Jesus sie in dir kann sehen. Nun ist die Frage, wenn ich persönlich an mich die Frage stelle, in meinen Reden, in meinem Handeln, in meinem Denken, naja, das Denken sieht ja die Welt nicht, das ist etwas Verborgenes, aber bei Gott ist alles offenbar. Können wir dann auch sagen, können wir diese Antwort positiv beantworten, dass Jesus in uns ist, dass wir ihn darstellen, dass die Welt uns betrachtet und sieht wirklich Jesus in uns? Das ist dieser Wandel, was er von uns fordert. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Wer mich liebt, sagt er, das ist die Liebe. In dem erweist sich die Liebe, weil da heißt, wandeln in der Liebe. Und in dem erweist sich die Liebe, dass wir auch seine Gebote halten. Und dann beweisen wir, dass wir wirklich in ihm sind. Das nächste, ihm dienen von ganzem Herzen. Gott erwartet, dass wir ihm dienen sollten, wie wir gelesen haben in dem Vers. Ihm dienen, also von ganzem Herzen. Und zwar erwartet Gott einen freiwilligen Dienst. Gott will keine gezwungene Knechte, Diener oder Nachfolger haben. Gott hat den Menschen geschaffen zu einem Wesen, einem freien Wesen. Und Gott hat ihm zwei Wege vorgestellt. Heide, lege ich dir vor, den Weg des Lebens und den Weg auch des Todes. Und wähle, wir haben die Wahl, Geschwister, Gott zwingt niemand. Wenn es geschrieben steht, dass wir einmal müssen sich alle Knie beugen vor Gott. Dieses Muss wird eintreten am jüngsten Tage. Aber heide müssen wir uns nicht beugen. Heide verlangt Gott nicht in dem Sinne, dass es ein Muss ist, sondern er hat uns vorgelegt, den Weg des Lebens, und hat uns auch das in seinem Wort gesagt, was es ihn gekostet hat, welche Liebe es war. Und wenn wir dieses bedenken, aus Liebe zu ihm, dann denke ich doch, ein jeder wird freiwillig ihm nachfolgen. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das erwartet Gott von uns. Das ist auch die Forderung von einem jeden Kind Gottes, dass sie ihm freiwillig dienen. Und zwar in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und Gott will auch, dass in unserem Wandel, doch immer wieder in unserem Reden, die Ehre Gottes zum Vorschein kommt. Wir sollten leben zu seiner Ehre. Wir sollten so leben, dass den Menschen die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, dass die Menschen durch uns sehen, es gibt etwas Schöneres, etwas Besseres, wie Hass, Zorn, Zwietracht und dergleichen, sondern es gibt etwas, wo Menschen miteinander in Liebe leben können, wo Menschen gut miteinander auskommen, wo Menschen keine argen Gedanken gegen andere haben und niemand verwünschen. Wenn es heißt so, wir sollten den Feind lieben, segne die euch verfluchen. Also der Gegensatz zum Fluch gegenüber ist der Segen. Das erwartet Gott von uns und das will er haben. Und wenn wir so leben, dann wird Gottes Herrlichkeit auch durch uns offenbar werden. Man hat schon oft das Zeugnis gehört, dass Menschen, die wo von Gott nichts wussten, aber ein Kind Gottes lebte unter ihnen. Und weil es in Wirklichkeit die Lehre Gottes zierte, seinen Namen zierte, da kam unwillkürlich die Frage: Mensch, wie vermagst du immer freundlich sein, geduldig sein, nie aufgeregt? Wie kannst du den, der dir wirklich übel tut, der dir wirklich dich beschädigt, wie kannst du ihm freundlich begegnen? Und wie schön dann zu hören, wenn man sagt, durch die Gnade Gottes, der uns erkauft hat, erlöst hat, dann ist in unserem Mund, ist dann gelöst, dann können wir den Menschen die Gnade Gottes beibringen und sagen, dass es nicht ich bin, dass nicht wir es sind, sondern durch die Gnade Gottes, weil er uns erlöst hat, weil wir auf seine Stimme Acht gehabt haben. Und das befähigt er, die Ehre gebührt ihm. Der Apostel Paulus sagt auf einer Stelle: Ob ihr nun esset oder trinket, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Oder dass Gott dadurch geehrt wird. So sehen wir sogar in unserem Essen und Trinken, weil das Wort Gottes sagt so: Nicht mit Fressen und Saufen. Sauft euch nicht voll Weins. Aber auch dazu gehört auch unsere äußerliche Erscheinung. Jemand hat mal so gesagt: Also man muss einen Christen oder ein Kind Gottes erkennen an seinem äußerlichen Erscheinung, an der äußerlichen Erscheinung, an seinen Worten, an seinem Benehmen, an seinem Aufführen, wie er sich aufführt in der Gesellschaft. Geschwister, diese Frage ist eine ernste Frage, die wir uns auch jeden Tag aufs Neue stellen sollten. Sind wir ein Segen oder sind wir ein Anstoß? Wird die Herrlichkeit Gottes durch uns den Menschen offenbar? Ja, wenn die Menschen uns betrachten, sehen sie Christus in uns oder nicht? Die nächste Frage ist: Gottes Wort halten. Wie wir schon gelesen haben in Micha, den Vers, dort sagt er so: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Liebe üben und demütig sein vor deinem. Was heißt es, Gottes Wort halten? Wir haben ein wenig zitiert, was schon Luther über das Wort Gottes gesagt hat. Und wenn es wirklich so ist, wenn wir in Gottes Wort Wegweisung finden, wenn wir in Gottes Wort finden, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir in Gottes Wort alle Verheißungen finden, die Gott uns geschenkt hat, durch welche wir auf dieser Erde ein siegreiches Leben führen können, also dann ist es eine Forderung Gottes, dass wir dieses Wort auch halten sollen. Um es zu halten, müssen wir es betrachten. Und zwar immer wieder. Was hat Gott zu Josua gesagt, Geschwister? Erste Buch, Kapitel Josua. Ich glaube, wir alle wissen, was Gott, welch eine Forderung er an Josua gestellt hat. Und wie heißt dort? Also ich sage es mit meinen Worten. Also lass das Gesetz dieses Wortes nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht. Ja? Wenn du das tust, so wird es dir gelingen in allen deinem Tun. Wenn wir dieses tun, wenn wir Gottes Wort betrachten, wenn wir es auch in Wirklichkeit erfüllen, so ist Gott auf unserer Seite und er wird es uns gelingen lassen. Mag die Lage noch so schwer sein. Mag es manchmal so sein, Geschwister, dass wir absichtlich übervorteilt werden, dass unsere Ehre geraubt wird. Aber durch das Wort Gottes, da finden wir Trost. Da finden wir, wie der Herr Jesus gehandelt hat und was er uns hinterlassen hat, auch durch seine Apostel, durch seine Knechte. Und wie wir schon in Petrus gelesen, er stellte dem anheim, der da Recht richtet. Da finden wir diesen Rat. Und wenn wir diesen Ratschluss befolgen, dann wird es uns immer wieder gelingen. Dann haben wir ein ruhiges, reines Gewissen. Wir brauchen uns nicht fürchten, wenn wir uns am Abend ins Bett legen, unseren Kopf auf das Kissen legen und uns abermal durchforschen. Dann wird der süße Friede wird uns das Zeugnis geben. Heute habe ich Gott nicht beleidigt. Heute habe ich gewandelt nach seinem Ratschluss, nach dem, was das Wort Gottes von uns fordert. Der Herr Jesus hat auch so gesagt: Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Also das Wort Gottes halten, dann sollten wir Acht haben auf das, was das für eine Forderung, welche Forderungen das Wort Gottes an uns stellt und uns bemühen und bestreben, so viel an uns möglich ist, diesen Forderungen nachkommen. Das nächste, was gesagt ist, man könnte noch vieles sagen, aber sonst kommen wir nicht zum Ende. Das nächste, was gesagt ist, das heißt dann, demütig sein vor deinem Gott. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Desgleichen, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten, allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen. Eine andere Übersetzung sagt, den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhehe zu seiner Zeit. Dieser Vers wird im Brief, Jakobusbrief, auch wiederholt, dass wir uns demütigen sollen und er wird uns dann erhehen zu seiner Zeit. Geschwister, ein demütiger Mensch, der sucht nicht das Seine. Ein demütiger Mensch, der hat keine Rachegefühle. Und ein demütiger Mensch, das erste Forderung heißt, wir sollen uns demütigen vor Gott. Und vor Gott demütigen, das heißt, dass wir ihn anerkennen als unseren Herr und Meister, dass wir willig uns unter seine Führung und Leitung stellen, dass wir nicht widerstreben wie das Volk Israel im Alten Bund. Sie haben dort stets geschrieben, ihr Halsstarrigen, ihr widerstrebt immer. Die wollten, wenn der Prophet, wenn Gott die Propheten zu ihnen gesandt hat, und dann haben sie gesagt, wir wollen nicht hören, was du uns sagst. Ich sage jetzt mit meinen Worten etliche Bibelstellen, was die Propheten alles durchmachen mussten. Sie mussten es sehen, sie mussten es erfahren, wie sie waren. Sie haben sich einfach nicht gebeugt unter die Führung Gottes. Wenn wir nehmen, wo der Jeremia hat die Zerstörung Jerusalems angekündigt. Und er hat dem König deutlich gesagt, er hat dem Volk gesagt, aber man hat Jeremia genommen und hat ihn in eine Grube geworfen. Man wollte ihn täten. Man hat gesagt, du lügst, du verkündigest uns Lügenrede. Also sie waren nicht. Sie hatten, wir wollen tun nach unseres Herzens Geliste. Und alle Ermahnungen hat nichts geholfen. Aber dann kam auch das Urteil über sie. Und sie wurden gedemütigt. Nicht nachdem, weil sie sich freiwillig gedemütigt haben, sondern sie wurden gedemütigt von der gewaltigen Hand Gottes. Und sie mussten erfahren. Und Gottes Ausspruch war immer so, auf dass ihr erkennet, dass ich der Herr bin. Und werdet ihr in meinen Geboten wandeln, in meinen Wegen wandeln, meine Geboten halten. Ja, also dann wird es euch gelingen. Aber weil sie sich nicht gedemütigt, weil sie nicht gehorcht haben auf die Stimme Gottes, da hat Gott sie solche Wege geführt, dass sie erfahren mussten. Gott lässt seine Herrlichkeit, Gott lässt seine Autorität nicht von den Menschen abweisen. Und wenn wir das tun, dann spüren wir seine gewaltige Hand auf uns. Wenn wir uns aber demütigen unter seinen Willen, dann wird er uns erheben. Es heißt so, Gott sieht seine Kinder, also die Welt sieht ihre Kinder hoch, ja? Aber bei Gott ist bei uns es umgekehrt. Wenn man in der Welt aus ist, auf hohe Stellungen, auf Karriere und so weiter. Aber im Geistlichen ist es ganz anders. Der, was zu Gott kommt, dem wird Gott Gnade geben, wie wir auch schon gelesen haben. Den Demütigen gibt er Gnade, dass er wirklich im Tale der Demut bleiben kann. Wir singen in einem Lied und dort heißt es so, dort da blühen die Rosen von Saron. und so weiter. So sehen wir, Geschwister, es ist der Wille Gottes, dass wir sollten uns demütigen unter uns. Aber auch, wie der gesagt hat, allesamt untereinander, sagt er so. Ja? Wir sollen uns demütigen, allesamt untereinander. Dort heißt die Jüngere, den Älteren und so weiter. Wenn wir das tun, dann können wir auch erwarten, dass der Segen Gottes auf uns ruht. Und so sehen wir, Geschwister, in diesen beiden Versen, da haben wir auch gesehen, wie wir auch in der Vorlesung gelesen haben, wenn wir diese Gebote halten, wenn wir nach Gottes Ratschluss handeln und wandeln, dann werden wir auch sicher sein, dass der Herr es uns gelingen lässt und wir einstens, wenn wir diese Erde verlassen, dort ankommen, was unser jeder Wunsch ist. Und das ist der Wille Gottes. Das Wort Gottes sagt euch so, es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu bescheren. Und ich will sagen, das ewige Reich, die ewige Herrlichkeit. Amen.